ein herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich. Eins, zwei, drei, lieber Jürgen, kannst du mich gut hören?
Schubst die Kuh, ich habe dich gehört. Das hört sich gut an.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze in einem musikalischen Potpourri an Instrumenten. Ich bin zu Gast bei Jürgen Bräuninger und Jürgen hat mich durch den Plitsch-Lüth-Preis wohl irgendwie erkannt und hat gesagt, mit der will ich was zusammen machen. Hat mich angeschrieben und jetzt sitzen wir hier gemeinsam zwischen diversen Instrumenten, die er mir, glaube ich, gleich alle mal der Reihe vorspielen darf. Musik hatten wir ja schon im letzten Podcast. Insofern freuen wir uns, was heute uns alles erwartet. Moin, Jürgen.
Hallöchen, moin. Ja, hier ist Jürgen Bräuninger. Schön, dass du auf meine Einladung eingegangen bist. Es war tatsächlich so, dass ich eben auch mich bei Plitsch-Lüth beworben habe und dann habe ich gesehen, wer ist denn da alles noch so? Und habe ich gedacht, ja, schreib die doch einfach mal an. Ne? Die möchte Leute interviewen, die interessant sind. Und ich habe gedacht für mich so, ich glaube, interessant genug bist du.
Auf jeden Fall. Jürgen ist nämlich Sozialpädagoge, Kommunikationstrainer und der Mann hat Musik im Blut. Er spielt Trommel, Didgeridoo und eine Handpan habe ich auch gesehen, aber die ist zu jemand anders zugehörig.
Ja, die gehört meiner Lebensgefährtin Britt Pedersen, genau, die hier auch also regelmäßig Trommelunterricht gibt, ich auch Trommelunterricht gebe und so weiter. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Kommt gleich noch.
Ja, und da wir ja gerade von Plitsch-Lüth gesprochen haben, Jürgen ist eine ganz verrückte Nase. Der hat nämlich ein Festival auf die Beine gestellt. Und das werden wir jetzt alles mal nacheinander abgeben, weil es ist wirklich ein spannendes Leben. Ich habe die Homepage angeguckt, so mein Gott, das ist auch so ein Tausendsasser vor dem Herrn. Und wie das zustande gekommen ist, das hören wir uns jetzt an. Also Jürgen, du hast ein Festival ins Leben gerufen.
Ja, die sogenannten Didgeridoo Wave Days. Es ist so, dass ich 1997, genau, habe ich angefangen, Didgeridoo zu spielen. Und damals gab es noch nicht so richtig Handys und sowas. Und was eine E-Mail-Adresse ist, wussten auch noch nicht alle. Ich habe mich aber dadurch, dass ich mich fürs Didgeridoo interessiert habe, ins Internet sozusagen auch darauf eingelassen. Und da gab es dann die deutsche Didgeridoo-Mailing-List, mit der ich heute noch verbunden bin, wo sich Didgeridoo-Spieler, man kann schon sagen, aus ganz Europa verbinden und auch Festivals zusammen organisieren oder vor allem ging es darum, Treffen zu organisieren. Und ich hatte schon immer den Wunsch, ich möchte mal ein Treffen bei mir zu Hause machen, mit nur so ein paar Leutchen. Und dann habe ich das immer wieder weggeschoben und irgendwann dann, das war so 2018, da war ich dann so weit, habe gesagt, so jetzt machst du ein Didgeridoo-Treffen hier in der Jugendherberge, weil ich da gegenüber, hier in Heide wohne ich gegenüber der Jugendherberge, das ist ein Angebot, das musst du machen. Habe das angefangen zu planen und dann habe ich gedacht, 2020 ist ein super Startpunkt. Da ist aber was dazwischen gekommen. Ich hatte da, also für ein Didgeridoo-Treffen, das dann Didgeridoo Wave Days heißen sollte, hatte ich also 45 Anmeldungen und habe das alles brav storniert und habe bittere Tränen geweint, dass die ganze Arbeit, die ich geleistet habe, einfach mal so verpufft ist. Habe mich dann eine Weile erholen müssen und letztendlich habe ich dann gesagt, okay, wenn du das jetzt wirklich nochmal machst, das war ist für dieses Jahr, 2023 hat das stattgefunden im Mai, wenn du das machst, dann größer. Dann möchte ich mir als Bonbon dafür, dass ich das schon mal gemacht habe und es in die Hose gegangen ist, möchte ich mir Salem de la Bree holen, weil ich den einfach genial finde. Den Mann, den habe ich mal persönlich in Berlin kennengelernt bei einem Festival. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, hast du Lust, ein Konzert zu spielen und Workshops zu geben? Und das war dann der Ausgangspunkt. Der hat zugesagt, hat ja gesagt, er macht das. Und dann habe ich angefangen zu planen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich mit meinen Ressourcen, finanziellen Ressourcen nicht klarkomme und das Risiko enorm hoch ist, das Finanzielle für so etwas. Vor allem, weil wir ja hier jetzt nicht in der Mitte Deutschlands leben, sondern Leute, die dann das Festival besuchen, kommen weite Wege auf sich nehmen werden. Deshalb habe ich dann den Kreis Dithmarschen angefragt nach Fördermitteln. Da bin ich auch so mehr durch Zufall reingeschlittert, dass man das auch kann. Da gab es auch eins das andere. Und der Kreis hat dann tatsächlich ungefähr 3.000 Euro bewilligt. Nach langer, langer, vieler, vieler Arbeit. Also jeder, der schon mal so einen Antrag gestellt hat, weiß, das ist viel Arbeit. Und dann ging die Arbeit erst richtig los. Dann habe ich Werbung gemacht und so weiter. Und eigentlich das Ganze 8 Monate vor dem Treffen habe ich angefangen und habe fast jeden Tag irgendwas gepostet und so weiter, damit das losgeht. Und dann waren wir hier nachher circa 65 Gäste in der Jugendherberge, die ein Festival zusammen gefeiert haben. Und das Highlight war eben das Konzert im Kulturforum Heide Ost mit dem Salem und auch, also zwei lokale Bands waren noch als Vorgruppen da. Ja, und das war für mich ein grüner Haken nach dem anderen, als das ganze Festival stattgefunden hatte, wo ich sagte, wow, ja, das habe ich, so habe ich es mir gewünscht.
Und da sind ja auch krasse Energien, die da zusammengekommen sind, weil die Leute sind ja wirklich, ich will nicht sagen vom ganzen Erdball gekommen, aber es haben wirklich Leute, aus Schweden sind welche da gewesen, aus Holland sind welche da gewesen. Also das sind ja schon Strecken bis nach Dithmarschen.
Deutschland reicht. Also es kamen Leute aus Südbayern.
Ja.
Ne? Also die hatten dann auch irgendwie 980 Kilometer auf der Uhr, bis sie hier waren.
Crazy, ja.
Ja, und tatsächlich war auch ein junger Mann da, der Sergei, der kam aus Sri Lanka und war dann in der Schweiz. Und der fährt jetzt immer noch in Europa rum. Sein Ukrainer, beziehungsweise nein, er ist Russe, seine Freundin ist Ukrainerin, die sind zusammen geflohen. Auf langen Weg, wahnsinnige Geschichte. Den kann man, findet man auch auf Facebook, kann ich jedem mal empfehlen, zu gucken, was der Mann alles macht. Und der sucht Heimat. Ja, und so ein Mensch ist dann hier auch gestrandet. Ne? Der kam hier nachts irgendwann mal an, der hat dann eine Nacht hier pennen müssen, weil in der Jugendherberge noch nicht frei war. Und ach, das waren schon interessante Begebenheiten hier.
Und wisst ihr, wenn ich so gegenüber Jürgen sitze, strahlen mich da Augen an und da sieht man richtig eine Leidenschaft für etwas, für einen Traum, der im Endeffekt Wirklichkeit geworden ist. Wenn ich jetzt so in diesen Raum hier schaue, fühle ich mich eigentlich gleich in einem ganz anderen Land. Und das Didgeridoo ist ja eigentlich nicht von unserem Kontinent.
Ja.
Für Leute, die es gar nicht kennen, magst du mal erzählen, was das Didgeridoo ist?
Ja, also das Didgeridoo ist das, ich nenne es das einfach mal so, urtümlichste Windblasinstrument, also verwandt mit, angefangen von Alphörnern über Trompeten, Posaunen, Sousaphone und sowas. Also ein Windblasinstrument, das heißt, es wird mit dem Flattern der Lippen gespielt. Und es kommt ursprünglich, so wie wir es kennen, aus Australien. Tatsächlich sind ähnliche Instrumente weltweit parallel sozusagen in der Steinzeitgesellschaft erfunden worden, indem man auf hohlen Ästen in irgendeiner Weise versucht hat, Töne rauszubekommen. Und das Bekannteste für uns eben ist so in der, so durch die Hippie-Bewegung kam das zuerst mal nach Amerika, das Didgeridoo, und ist dann auch nach Europa geschwappt. Und 2000 gab es hier einen Boom, weil das war da irgendeine, ich glaube, war das eine Weltmeisterschaft oder sowas, die in Australien ausgetragen worden ist. Und dann gab es hier, ich musste dann plötzlich ganz viele Didgeridoo-Kurse geben, weil das ganz gehypt worden ist. Inzwischen ist dieser Hype schon lange vorbei. Also Didgeridoo ist schon so ein sehr kleines Segment in Sachen Workshops hier bei mir.
Und ich sehe quasi neben dem Didgeridoo auch diverse Trommeln. Wie kommt man denn vom Didgeridoo, was ja, wie du sagst, ein Blasinstrument ist, auf eine Trommel?
Ja, da ist eine Frau dran schuld. Also das Didgeridoo habe ich so für mich entdeckt und meine damalige Freundin hat getrommelt bei einem Mann, den es sich bestimmt auch lohnt zu interviewen, Jan Fuhlendorf in Hennstedt. Jetzt trommelt er, glaube ich, gar nicht mehr, er ist Heilpraktiker. Und ich habe damals dann mich mitschnacken lassen, habe auch dort mal getrommelt auf einer geliehenen Trommel und der Mann hat angeboten, komm, wir bauen eine Djembe, wir bauen so eine Trommel. also so ein Bausatz. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich an zwei Wochenenden mir meine erste Djembe gebaut. Und da war ich dann natürlich völlig angefixt. Und von da an habe ich dann also ungefähr 4,5 Jahre bei Jan Trommeln gelernt. Und dann haben wir eine kleine Formation gehabt. Das Trommelunterricht nehmen hat aufgehört und das Trommelunterricht geben hat angefangen. Und dann habe ich hier angefangen, also kleine Trommelgruppen zu haben. Zuerst mal so Privatleute, die sagten, zeig mir mal, wie das geht. Ähnlich wie beim Didgeridoo auch, da war es alles aber auch nur so, wie geht denn das? Und dann habe ich es mal so gezeigt und irgendwann mal kam natürlich dann die Idee, okay, da kannst du auch einen Kurs für geben.
Ja. Und jetzt ist es ja so, dass ich ja auf deiner Homepage war und ja gesehen habe, dass du ja eben Kurse für ganz verschiedene Menschen anbietest. Mhm. Unter anderem bist du dafür da, dass kulturelle Teilhabe auch für Menschen mit Behinderung da ist. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das zum Beispiel, du gehst zur Stiftung Mensch und machst da was? Oder gibst du wirklich, sagst, wenn ein Mensch behindert ist oder in irgendeiner Weise eine Einschränkung hat, dass der gerade hier Anklang findet oder hier einen Kurs besuchen kann? Mhm. Oder wie ist das?
Ja, also das schließt sich eigentlich an diese Geschichte an, wie ich zum Didgeridoo und der Trommel kam. Das mit dem Didgeridoo habe ich noch gar nicht erzählt, wie das funktioniert hat, aber das ist nochmal eine andere kleine Anekdote für sich. Ich habe dann mit einer kleinen Formation mal ein Konzert gegeben. Da war ich noch als Sozialpädagoge in der Erwachsenenbildung in Neumünster tätig und habe Kurse für Langzeitarbeitslose gegeben. Und da haben wir ein Konzert gespielt und eine Frau kam auf mich zu und sagte, ob wir als Band nicht Lust hätten, für behinderte Menschen mal zu spielen, weil wir mit diesen resonanten Instrumenten doch auch gut Gehörlose erreichen könnten. Und die Frau Schäfer war das. Die war pädagogische Leitung im Sonderheim Tenzbüttel Röst. Und dort sind Menschen mit geistiger Behinderung, gehörlos und blind. Und ich kam da also hin, habe mit der Behindertenarbeit nicht viel zu tun gehabt. Wir waren in einer kleinen Sporthalle. Meine Bandkollegen konnten alle eh nicht. Ich war da alleine mit einer Djembe im Gepäck und dem Didgeridoo. Und habe dann Musik gemacht für die Leute, die auf Resonanzbrettern auf dem Fußboden lagen, um diese Schwingung aufzunehmen. Und das hat zu verschiedenen Reaktionen bei diesen Menschen geführt, die sich sehr dafür interessierten, was macht er da? Und Betreuer und Eltern waren da, die das alles so mit beobachtet haben und gesagt haben, das ist enorm, was das auslöst. Und vor allem, was das Spielen des Didgeridoos auslöst bei diesen Gehörlosen. Und da war dann ein junger Mann, Michel, der sich sogar entschlossen hatte, dann mein Didgeridoo festzuhalten und immer, wenn ich aufhören wollte zu spielen, deutlich zu machen, das muss jetzt weitergehen. So. Und das war der Ausgangspunkt. Seine Mutter und die Betreuer haben gesagt, Herr Bräuninger, Sie müssen regelmäßig herkommen. Und daraus entstand dann eine Arbeit, die ganz schnell expandierte. Also ich habe zuerst nur für den Michel gearbeitet. Dann haben andere Gruppen gefragt, könnte man nicht mit dem auch. Und dann war ich eigentlich in dem Heimtanz Bittelröst in jeder Gruppe tätig. Und für mich war klar, ich muss jetzt eine Änderungskündigung einreichen bei meinem Arbeitgeber, Deutsche Angestelltenakademie, und sagen, es tut mir leid, ich muss auch andere Sachen machen. Das habe ich dann getan. Und wie dieses Engagement in der Behindertenarbeit wuchs, da kam dann eben zum Beispiel auch die Stiftung Mensch nachher dazu. In der Herbert-Feuchte-Stiftung selber wurde auch noch ausgedehnt nach Heide. Und ich hatte dann so viel zu tun, dass ich also mich 2000, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber ich glaube 2006 habe ich dann mich komplett selbstständig gemacht und gesagt, ich mache das nur noch. Und da kamen natürlich dann auch andere Engagements dazu. Also dadurch, dass ich Didgeridoo spiele, wurde eine Physiotherapeutin aus Kiel auf mich aufmerksam, die auch gelesen hatte, dass ich mit Behinderten arbeite. Und dort haben wir gemeinsam eine Studie begonnen für die Arbeit mit Mukoviszidose-Patienten. Und um die Verschleimung der Lunge zu lösen, beziehungsweise bei den Kindern schon mal vorzusorgen, dass sie in ihre Lungen gut sich entwickeln, indem wir mit dem Didgeridoo ein Lungenfunktionstraining machen, das Spaß macht.
Für alle, die es nicht wissen, Mukoviszidose ist eine genetische Erkrankung, die verschiedene Organe befällt. Das Schlimmste ist jedoch der Lungenbefall, wo quasi, man muss sich vorstellen, die Lunge ist ein relativ gut funktionierend elastisches Gewebe wie ein Schwamm, das sich quasi aufgrund der Muskulatur des Brustkorbs ausdehnt. Also wenn ich quasi einatme, hebt sich der Brustkorb und meine Lunge geht mit. Das Problem ist aber der Mukoviszidose, dass ein gravierender Lungenumbau stattfindet und die Lunge quasi erstarrt. Und natürlich, wenn Kinder nicht trainieren, ihre Lunge eben zu erarbeiten und bearbeiten und die Muskulatur zu trainieren, kann die Lunge, wenn die Menschen wachsen, nicht mitwachsen, weil sie schon so starr ist. Und die Idee des Didgeridoos ist es, dass man sozusagen einen Druck aufbaut. Also jeder, der mal mit Trompete geblasen hat und dann sozusagen an der Seite so gemacht hat, weil man eben nicht es geschafft hat, den Druck in das Mundstück reinzubringen, geht es quasi dadurch, dass man das Didgeridoo spielt, baut man sozusagen einen Intertorakalen, also im Brustkorb, einen Druck auf und die Lunge weitet sich. Und deswegen ist das ein sehr positiver Effekt.
Ja, und es ist verglichen worden, also auch wirklich mit einer Studie nochmal auf Amrum war ich viel. Und auf Amrum wurde eine Studie nochmal gemacht im Vergleich Didgeridoo spielen gegen die Flutter. Das ist so ein physiotherapeutisches Instrument, wo so ein Kügelchen klappert. Und da geht es darum, die Lunge zu perkussieren und danach Sekret abpusten zu können. Und da wurde herausgefunden, dass es genauso gut ist. Also Didgeridoo spielen ist genauso gut wie Flutter machen. Die Flutter hat aber den Vorteil, ich muss es nicht lernen, es zu bedienen. Ein Didgeridoo spielen muss ich lernen. Und ja, so ist es jetzt so, dass ich immer wieder, früher regelmäßiger als heute, gebucht werde von Muco-Regio-Verbänden. Also Muco-EV ist der Verein, der sich um Mukoviszidose-Patienten kümmert. Und die laden mich dann ein, Workshops zu geben für Mukoviszidose-Patienten. Und in der Vergangenheit haben wir also wirklich ganze Monate war ich auf Amrum in der Satteldüne und habe da mit Kindern Didgeridoo gespielt. Und das ging auch alles nur, weil ich halt mich sehr früh entschlossen habe, selbstständig zu sein. Und ich dann auch so mutig war, mit diesen Terminen zu jonglieren. Also wenn man sich so vorstellt, ich habe also meine regelmäßigen Termine die Woche über und sage dann, okay, ich gehe jetzt einen Monat auf die Insel, dann muss ich denen natürlich sagen, ich komme jetzt einen Monat nicht. Und da könnte man auch Angst haben, wollen die mich danach noch oder bin ich denen dann nicht straight genug. Aber es ist alles immer gut gelaufen. Was ich vielleicht hier nicht außen vor lassen möchte, ist, dass die Pandemie bei mir als Selbstständiger ganz hart zu Buche geschlagen hat. Also dadurch, dass ich Honorarkraft bin, wurde ich aus aller Arbeit sozusagen ausgeschlossen, einfach nur pro forma. Dazu kam dann später noch, dass ich mich tatsächlich entschlossen habe, nein, Jürgen, du lässt dich nicht impfen, weil ich selber eine Krankheitsgeschichte habe, die ich jetzt hier auch nicht unbedingt ausbreiten muss, aber ich hatte meine Gründe, Angst zu haben in verschiedene Richtungen. Und daraus hat sich aber ergeben, dass also die Einrichtung mir meine Verträge dieser geliebten Arbeit, die ich über 20 Jahre gemacht habe, die wurden einfach mal gekappt und nicht wieder aufgenommen. Das heißt, diese Arbeit findet nicht mehr statt. Ich weine dem, habe dem sehr nachgeweint, muss man sagen. Ich habe dem wirklich nachgeweint. Ich habe mich sozusagen selber auch pflegen müssen und mich zurückziehen müssen und mir Hilfe holen, um das zu verarbeiten. Und ich bin jetzt wieder dabei, was Neues aufzubauen für mich. Ich arbeite auch mit behinderten Menschen immer noch in anderen Einrichtungen, die von dieser Geschichte Pandemie gar nichts erfahren haben, die mich nach der Pandemie jetzt wieder engagiert haben. Und ich finde es aber schade, wie das sich sozusagen da so für mich ausgewirkt hat. Jetzt ist es so, dass ich eben diesen Fokus mehr auf Kulturarbeit für mich lege und auch, was ich sehr wichtig finde, kulturelle Teilhabe von behinderten Menschen. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es aussieht in Behinderteneinrichtungen. Personalmangel ist an der Tagesordnung und es wird sehr viel aufgewendet, um diese Menschen zu pflegen und mit diesen Menschen ihr Leben geregelt zu bekommen. Aber die kulturelle Teilhabe, der Spaß am gemeinsamen ich nenne es jetzt mal so, sinnlosen Tun, singen, musizieren, Karaoke machen, das kommt sehr zu kurz. Und da habe ich jetzt auch den Anspruch für die Digital Wave Days gehabt. Ich habe extra das Kulturforum Heide Ost genommen und man hat auch eine Einladungs-E-Mail an alle Einrichtungen geschickt. Leider ist der nicht so nachgekommen worden. Wir hatten tatsächlich nur einen Rollstuhlfahrer dort, der dieses Konzert mitgenossen hat. Und ich wünsche mir für 2024, dass wir eine große Anzahl auch behinderter Menschen bei diesem Konzert dann empfangen können.
Ich fand es gerade so ein, weil für mich verstehe ich das total, dass du sagst, sinnlosen Momenten. Aber eigentlich sind diese sinnlosen Momente genau das, was unser Sein ausmacht. Weil du hast es ja selber gesagt, als die auf diesen Vibrationsplatten war, was mit diesen Menschen passiert ist, wie berührt sie waren. Und ich kann nicht leugnen, dass mir so ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen sind, weil ich es mir immer vorgestellt habe, wie schön das ist für Menschen, die eigentlich in so wenig teilhaben im Leben, teilhaben können, dass du denen dann die Möglichkeit gibst und denen sozusagen eine Tür geöffnet hast. Ja. So, und jetzt stelle ich schnell die nächste Frage, weil
ich kann dir Space verschaffen. Egal. Also das ist so, eine Geschichte erzähle ich dazu noch, die ich auch sehr anrührend für mich finde. Ein junger Mann aus Ravensburg kam mal mit seiner Mutter, also ein behinderter Mensch, kam mit seiner Mutter mal hier in Heide zu mir zu Besuch, weil er gerne Didgeridoo spielen wollte, also ein behinderter Mensch. Junger Mann, ich glaube, was war der damals, 14 oder so. Und die haben hier Urlaub in Büsum gemacht und haben gelesen, Mensch, das ist ein Didgeridoo-Spieler. Und dann sind sie hingekommen und haben mit mir was gemacht. Ein paar Jahre später habe ich eine Tour durch Deutschland gemacht mit dem Didgeridoo und mit einem Tipi im Gepäck und so. Habe die Sommerferien über eine Tour in Deutschland gemacht. Und da hat diese Dame mit ihrem Sohn mich eingeladen nach Ravensburg und haben tatsächlich es geschafft, ein Kino auszuverkaufen mit mir und ihrem Sohn. Und wir haben uns dort getroffen und haben zusammen geübt und haben ein Konzert gespielt und ich habe einen Vortrag gehalten über meine Arbeit mit behinderten Menschen. Das war der, also ich war weg, ne? Also sowas von geflasht, wo ich gesagt habe, ja, genau. Also ich habe letztens auf einer Toilette ein Schildchen gelesen, das war gestern erst, da stand drauf, verbiege dich nicht, andere Menschen brauchen dich so, wie du bist. Und das war auch so eine Sache. Also wenn ich Menschen erzähle zum Beispiel, dass ich vorhabe, 2024 einen Konzertabend auf die Bühne zu stellen, der einfach mal so 10.000 Euro kosten wird, dann sagen natürlich andere Leute zu mir sofort, wie willst du das machen? Das kann doch gar nicht gehen. Was für ein Risiko? Willst du dir das wirklich antun? Du hast doch Arbeit wie bekloppt durch sowas. Ja, habe ich. Der Benefit ist der, dass es nachher stattfindet. Und es ist unwichtig, wie viel es kostet. Das können wir bei vielen anderen, sag ich mal, humanitären Themen, sag ich mal, kann man es immer wieder sehen. Wenn wir anfangen zu rechnen, was etwas kostet, dann gehen wir unter. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, eine Naturkatastrophe stattfindet und wir Menschen versorgen müssen, weil sie verletzt sind, dann dürfen wir nicht nach Geld fragen. Und wir müssen eigentlich damit schon viel früher anfangen und nicht nach Geld fragen, sondern sagen, in unseren Krankenhäusern, in unseren Pflegeeinrichtungen ist es doch wichtig, dass die Menschen versorgt werden. Koste es, was es wolle. Punkt. Und diese ganze Rechnerei, die geht mir persönlich mega auf den Keks. Wo ich dann sage, was wollt ihr? Wir wollen alle glücklich leben. Bin ich glücklich, wenn ich weiß, dass nebenan in der Behinderteneinrichtung jemand sitzt und traurig ist? Bin ich dann glücklicher? Ich kann nur glücklich sein, wenn ich sehe, dass der nicht traurig ist. Das ist, ja, das ist mein Thema.
Ja, ich glaube, das ist das ist Hammer. Ja, also ich fühle das, was du sagst und ich könnte es, glaube ich, auch noch stundenlang dir zuhören. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich möchte gerne einem großartigen Projekt möglicherweise einfach einen kleinen Zuschuss geben, dann wendet euch doch mal in Jürgen Bräuniger und ihr vielleicht ein bisschen Idee habt und Sinn für das, was dieser Mensch hier tut, dann ist es vielleicht, wenn ihr sagt, ich möchte eine Spende zu Weihnachten an irgendjemanden geben, ist vielleicht das Didgeridoo-Festival 2024 zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, Jürgen, weil du sagst, das Konzert, wo soll das Konzert stattfinden mit den...
Also es ist jetzt so, dass ich durch die Erfahrungen aus dem Festival dieses Jahr mich verbunden habe mit vielen Kulturschaffenden. Also ich habe inzwischen ein Treffen mit Kulturschaffenden aus Heide organisiert und ein zweites findet jetzt am 15.10. statt. Da dürfen auch noch Leute hinkommen, die sich dann einfach bei mir anmelden und sagen, wir wollen dabei sein. Und dort werden wir das auf den Weg bringen, also gemeinschaftlich Kulturschaffende, dass wir also zu Pfingsten verschiedene Kulturprojekte auf den Weg bekommen, dass Heide über Pfingsten zu einem Kulturhotspot werden darf. Eine Facette davon sind die Didgeridoo Wave Days. Übrigens, wer da spenden möchte oder sich an mich wenden möchte, wir brauchen also wirklich potente Sponsoren, nicht nur also kleine Geschenke werden auch gerne genommen, die kommen super an, aber ich hätte auch gerne die großen Geschenke. Sponsoring für das Konzert, das wahrscheinlich wieder im Kulturforum stattfindet, weil es sehr schön barrierefrei ist, weil mir das wichtig sein wird, dass es barrierefrei ist. www.didgeridoo-wave-days.de. Da findet man auch einen Button, wo man spenden kann und natürlich auch meine Kontaktdaten, dass man mit mir Kontakt aufnehmen kann.
Jetzt sagst du Kulturschaffende und du brauchst Leute in deinem Team. An welche Menschen denkst du, wenn du jetzt sagst, am 15.11. geht die Luzi ab und was brauchst du, was hast du Lust zu sehen, was ist das Thema und wer könnte jetzt quasi noch mit einsteigen?
Ich sag mal, wer schon alles da ist.
Mega.
Also ich habe ungefähr 80 Adressen mir zusammengesucht und bekommen. Also das Stadtmarketing und auch die Stadt haben mich da sehr unterstützt, wen ich nicht vergessen darf. Alle wurden angeschrieben und ich hatte 17 Zusagen für das erste Treffen und 25 sind gekommen. Also es war schon mal sehr gut und dabei sind viele Musiker, viele Künstler, Leute, die Skulpturen machen und so weiter. Es sind die Vereine dabei, also Jazz Coast, nur um einmal zu nennen. Ich vergesse bestimmte Leute zu nennen, aber es sind schon viele im Boot. Und es ist aber natürlich so, dass ich bestimmt irgendwen jemanden vergessen habe. Und wer also Musiker ist, Künstler ist, Tänzer, was auch immer es an kulturellem Ausdruck gibt, auch gerne die vermisse ich noch ein bisschen, also
Multikulturelle.
Kulturvereine, ne? Also wir haben hier eine türkische Gemeinschaft, denke ich. Wir haben hier bestimmt andere Ethnien noch, die sich gerne vertreten fühlen. Also bei den Didgeridoo Wave Days wird Billy Konate wird kommen. Der ist also Afrika pur, der Mann. Sein Vater war hier in Deutschland, hat eine Tour gemacht. Der trägt wirklich das Erbe westafrikanischer Trommelkultur weiter. Und sein Sohn, der Billy, ist jemand, der da das am Leben erhält sozusagen, ne, und weiterpflegt hier, Kurse gibt.
Und du sagst, im Pfingsten quasi werden wir zum Hotspot der Kultur.
Ja.
Was ist denn neben den Didgeridoo-Waves dann quasi noch geplant, dass man so eine Idee bekommt, dass das nicht nur so ein kleines Ding ist, dass es so ein Riesending ist?
Ja, genau. Wie riesig es wird sich zeigen. Didgeridoo Wave Days, ich sag mal so 60 Leute in der Jugendherberge. Ich sage mal Konzert, bitte, bitte mindestens 250 Gäste. Letztes Jahr waren es 120. Das darf gerne größer werden. Übrigens, Einzugsgebiet auch für dieses Konzert, die Anreise der Leute, die das Konzert besucht haben, durchschnittlich 150 Kilometer. Das heißt, Heide hat den Benefit, dass Menschen von außerhalb sich für Heide interessieren als kulturelle Landschaft. Ich habe das Bürgerhaus und die Marktbude schon mal vorreserviert. Da sind auch schon Menschen, die dort Workshops geben wollen. Ich brauche noch außer dem normalen Zuspruch, dass man das gerne sieht, dass wir das machen, auch noch die Zusage der Stadt, dass diese Räume dann für uns kostenfrei sind. Oder und dass dort Workshops stattfinden können und dass Leute ausstellen können. Also ich denke auch, das ist interessant eben, möglicherweise, da habe ich noch keine Rückmeldung oder auch noch keinen Kontakt dazu. Die VHS hat auch wunderbare Räume, die haben sich gerade auch größer gemacht. Und es gibt bestimmt auch noch andere Räume, so wie diese neu entstandene, heißt das jetzt, Kulturscheune? Genau, und so weiter. Also es gibt bestimmt noch jede Menge Locations, die sich beteiligen können. Und ich kann auch nur jedem Mut machen, der hier in Heide kulturelle Angebote macht, zum Beispiel auch die Tänzer. Ja, wir wollten letztes Jahr gerne Samba tanzen. Und tatsächlich hatten wir nur zwei Anmeldungen für den Samba-Kurs, obwohl die Simone Najo, die diesen Kurs angeboten hat, die auch dann auf der Bühne zu sehen war und auch bei der Straßenmusik quasi zu sehen. Genau, also Straßenmusik ist da natürlich auch Thema. Am Samstagnachmittag gehen wir alle auf die Straße. Ja, ich wünsche mir, dass es sehr groß wird. Und dazu braucht man sehr viele Mitspieler, die sagen, also ich kann es nicht zentral organisieren. Das funktioniert nur, wenn dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal noch eine andere Institution, die sich noch sehr zurückhält. Die Dithmarscher Musikschule könnte zum Beispiel sagen, ja, am Sonntag sorgen wir dafür, dass es ein klassisches Konzert gibt. Oder so etwas. Also da solche Ideen, das fände ich toll, wenn sich das entwickelt. Aber wie gesagt, kann ich da jetzt selber nicht an den Stellschrauben drehen. Ich habe nur den Raum aufgemacht und ich bin auch bereit, sehr viel ehrenamtliche Arbeit zu leisten und das weiter fortzuführen. Und umso mehr Resonanz da kommt, umso besser geht es mir damit.
Das heißt, der Didgeridoo Wave Days, du redest quasi im Plural, das heißt, es geht über mehrere Tage.
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
4 Days, Party, Party, Party.
Ja, und eben nicht nur Party, also wodurch sich diese Veranstaltungen in Heide absetzen werden von anderen Veranstaltungen zu Pfingsten ist, es ist nicht Fressen, Saufen, Nippes kaufen, sondern es ist Kultur. In seinen verschiedenen Facetten, von ganz modern. Also wir hatten mit dem Salem de la Bre hatten wir einen jungen Mann da, der Elektromusik sozusagen gemacht hat. Und wir hatten ein Publikum da, der jüngste Teilnehmer war ein Säugling vor der Brust und der älteste Teilnehmer war 90 Jahre alt. Mit seiner Frau da, ein Mann, der mir für mich Mundstücke drechselt, Herr Hellmann. Und also ganz rührend war das. Alle haben diese Musik genossen. Wir haben am Anfang Leute gehabt, die Popmusik gecovert haben mit Playback. Und am Ende hatten wir dann jemanden, der mit organischen Instrumenten, mit Elektronik und so weiter, also einen tanzbaren Musikabend gemacht haben. Und tatsächlich war es so, dass also nach 15 Minuten Konzert von Salem alle, die tanzen konnten, getanzt haben. Also das ist nicht nur Party, das ist wirklich gelebte Kultur, ne?
Und das ist, okay, vielleicht war Party auch nicht, also
Ja, jenseits von
einfach,
Schnapsleiche.
genau, also einfach das Leben feiern
Genau,
in seinen
feiern.
ganzen
Ja.
Facetten. Also ich glaube, Party
Kultur
meinte
feiern.
ich eben auch so eben sich feiern und was man eben schöpfen kann. Und das ist eben das, was, glaube ich, irgendwie, man geht so oft hin und lässt sich quasi immer nur berieseln. Und das ist etwas, was animiert, aktiv selber in sich zu fühlen und zu gucken, was will ich, was kann ich, wofür brenne ich, was fühle ich? Und möglicherweise nach einem 4-tägigen Festival, also Feste feiern, zu sagen, Alter, das möchte ich nicht nur Pfingsten in Heide haben, das möchte ich jeden Tag haben und möglicherweise sich aufmachen und zu gucken, was man für sich daraus gewinnen und ziehen kann. Lieber Jürgen, ich danke für dieses fantastische, hammer, emotionale, bewegende und inspirierende Interview. Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass da eine tolle Summe bei rumkommt und dass sich viele melden werden und du am 15.11. einen neuen Raum brauchst.
Ist klar, ja.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass du mich so schön interviewt hast. Und ja, es ist wirklich so, das muss ich dir auch nochmal so ein Lob aussprechen. Du schaffst es hier, so eine Atmosphäre zu schaffen im Gespräch, wo ich dann auch richtig Lust habe, loszulegen. Ich höre oft, wenn ich über Kultur spreche, ja, in Heide ist doch sowieso nichts los und ach, das klappt ja auch nicht und so. Also man hört immer sehr viel Gemeckere auch. Und so, das hat mir jetzt noch mal Mut gemacht, meine Seite so zu zeigen, wo ich sage, egal wie viel gemeckert wird, also ich bin wild entschlossen, dass was losgeht, weil ich habe doch nur dieses eine Leben. Ja, ich bin jetzt 59 Jahre alt und ich möchte Spaß haben. Und ich wünsche allen anderen auch viel, viel Spaß und seid dabei.
Ja, und ich möchte euch sagen, dass anfangs des Gesprächs, das haue ich das noch raus, ich auch durch ein bisschen ein Tal der Tränen gerade gegangen bin und dass Jürgen quasi, wie soll man sagen, grandiose Aufbauarbeit geleistet hat, eben nicht nur durch Kommunikation, sondern einfach auch als mit seinem Dasein mir den Raum zu halten. Und du hast mir von einer ganz magischen Kampfkunst erzählt. Die möchte ich, dass du jetzt das noch mir nochmal vielleicht erzählst.
Ja, also ich mache seit einiger Zeit Wing Chun. Und zwar macht das bietet hier der Rolf Breyer an. Da gibt's hier von der EWTO eine Schule. Mache ich ein bisschen gerne Werbung dafür, weil das eine tolle Sache ist. Und in meiner ersten Prüfung, die ich abgelegt habe, vor jetzt vielleicht einem Jahr oder anderthalb so, gab es einen Spruch, der hieß: Ein nicht stattgefundener Kampf ist ein gewonnener Kampf. Und das heißt, wenn wir uns davon verabschieden, dass unsere Welt aus Konkurrenz besteht und wir den anderen nicht als Gegner begreifen, sondern als einen Mitspieler, dann können wir vielleicht auch damit leben, dass wir aus einer Situation weggelaufen sind und gesagt haben, das mache ich nicht, ich streite mich mit dem nicht, ich lasse ihn einfach mal stehen. Oder wenn mir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Sachen Fördermittel oder sowas Türen zugeschlagen werden, dann werde ich an dieser Tür nicht kratzen und versuchen, da reinzukommen, sondern ich werde mir eine andere Tür suchen, die offen steht. Und das ist so mein Impuls, weiterzumachen und zu sagen, das lohnt sich.
Genau, dass wir Räume betreten, in denen wir willkommen sind und es werden die Menschen da sein und auf uns warten. Wie du so schön gesagt hast, verbiege dich nicht, denn die Menschen brauchen dich so, wie du bist.
Danke.
Nee, danke. Interview. Und das ist erst Teil 1. An alle, die jetzt sagen, Kai Kake, hast du nicht was von einem Rätsel gesagt? Ja, das habe ich. Aber jetzt beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass das erst im zweiten Teil kommt. Und somit dürft ihr euch noch eine Woche gedulden. Ansonsten, wenn ihr es nicht abwarten könnt, heute Nachmittag auf dem offenen Kanal Westküste The Holy Interview drin. Das ganze Interview. Und auch noch eine Info nächste Woche, weil für den 15.11. braucht Jürgen ja noch Unterstützung. Und wer Kultur leben möchte und an Pfingsten präsentieren möchte, soll sich halt bei Jürgen melden. Deswegen kommt nächste Woche eine Podcast-Folge am 14. November raus, sodass ihr euch noch über Nacht bei Jürgen anmelden könnt und an der Sitzung teilhaben dürft. Das ist das. Ansonsten freut euch auf Pfingsten. Also, ihr braucht Pfingsten nirgendwo in den Urlaub zu fahren. Es wird eine Party hier. Wir werden quasi the reaching point of culture werden hier in Heide. Und es werden so tolle Menschen hierher kommen. Und man wird vielleicht für sich ein ganz neues Hobby kennenlernen. Und vielleicht hast du Lust, wenn du nächste Woche reinhörst, was alles so geht, selber ein Instrument zu lernen, was ganz viel mit Gefühl und ganz viel mit Emotion zu tun hat und nicht unbedingt den Bedarf hat, Noten lesen zu können. Ich würde mich freuen, ich lade dich herzlich ein. Und wenn du in den offenen Kanal heute vielleicht reinhörst und die Musik von Thomas hörst, vielleicht sagst du dir, ey, Kai Kake, wäre das nicht was als Abspann eher für deinen offenen Kanal Westküstensendung, dann würde ich sagen, ja geil, wenn du sagst, du möchtest keinen Deutschpunkt mehr hören, dann bist du herzlich eingeladen, mir auf Instagram eine kleine Nachricht zu schreiben und zu sagen, ey Kai Kake, besorg mal vom Jürgen geile Mucke, dass du die hier spielen kannst. Ich finde das mega. Also einige von euch, die mich auf Instagram verfolgen, die haben schon die Doppelflöte gehört. Das ist wie eine Panflöte, die aber quasi im Kanon spielt. Also ich fand ich mega. Ich werde die gleich hier auch noch reinziehen und dann hört ihr das vielleicht einfach schon mal auch die Melodie davon, weil das fand ich mega. Gut, jetzt lang genug geschnackt. Die Folge ist eh schon ein bisschen über den Punkt. Gar nicht kalkhake-like, aber ich habe das Gefühl, bei den neuen Interviewpartnern, die ich so aufgetan habe, dürft ihr euch auf etwas längere Folgen einstellen, weil die aus ihrem Leben erzählen, das ist echt magisch. So, ihr Lieben, jetzt aber in die Hände gespuckt und lasst uns mal was abreißen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Und wer Lust hat, sich inspirieren zu lassen um das Thema Weihnachten herum, da wird es von mir auf meinem Instagram-Kanal so ein paar Inspirationen geben. Wer noch quasi auf Instagram unter Abstarten mich sucht, da werdet ihr mich auch noch finden. Aber ab dem 1.12. werden sich der Kanal Mindful Worker, das ist mein Coaching-Projekt, und der Podcast Abstarten alle nur noch auf einem Account sich wiederfinden. Und das ist der Hauptaccount christiane.kalkhake. Da werdet ihr alles finden. Alles über Ikigagi, das ist, was Mindful Worker ausmacht, das Coaching-Projekt, wie ich einen Beruf in Leidenschaft, in Faszination, in Berufung ausübe und nicht nur, weil es mir täglich Brot bringt. Und eben der Podcast aus Dithmarschen, der jetzt seine Flügel spannt und weit über die Grenzen von Dithmarschen hinausgeht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, bleibt mir gesund. Trinkt viel Tee und geht raus an die frische Luft. Das stärkt das Immunsystem. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis späti, Raketi.